Einem Hund nicht unähnlich schlief er auf einem Knautschsack neben seinem Schreibtisch. Musk bat damals tatsächlich die ersten Mitarbeiter, ihn immer kurz zu treten, wenn sie kamen, denn dann wachte er auf und fing wieder an zu arbeiten.
Wenn du einfach so übertriebenes Business erfolgreich werden willst wie er, wäre es ja schon komisch, wenn man sagen könnte, das hat er geschafft mit 4,5 Stunden Arbeiten am Tag, ganz viel Yoga und hat sich immer liebevoll um seine 4 Kinder gekümmert und war immer ein super Ehemann.
Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, ja, aber das braucht es eigentlich gar nicht. Also du musst nicht alles in deinem Job total geil finden und die Leidenschaft haben. Du kannst auch erfolgreich sein, wenn du nicht irgendwie mit 100% in deinem Herz da drin bist und deinem Kopf so. Und das finde ich aber interessant, mit euch auch nochmal zu diskutieren jetzt. Wie seht ihr das? Glaubt ihr das, dass es beides geht?
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 94 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Hallo, hallo.
Guten Morgen zusammen.
Heute endlich mal wieder zu dritt. Ich habe extra meinen Urlaub abgebrochen, bin vorzeitig aus Palma zurückgekehrt mit Eurowings.
Ja.
Um hier heute mit euch endlich mal wieder eine Folge Learnings.
Wir haben viele Rückmeldungen bekommen in den letzten Wochen. Wir hatten nämlich ein Wanted-Laufen. Wo ist Philipp Bündel? Und von daher danke euch. Er ist zurück.
Er ist zurück. Aus Palma, aus einem Kurzurlaub. Wer Tipps zu Palma möchte, schreibt mir einfach bei LinkedIn. Ich bin da jetzt.
Du hast das Hotel verlassen. Ich dachte, du bist mehr so der Typ Pool.
Ich bin eigentlich Typ Pool, aber wir hatten dieses Mal Typ Stadturlaub.
Mhm.
Ja, und waren deswegen in der Altstadt von Palma und sind dann immer quasi durch Palma gelaufen und haben Palma erkundet. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wie gesagt, viele Restaurants.
Das ist nicht diese Folge.
Das ist nicht genau, die Folge.
Städtetrips mit
was
Philipp
man
Bündel
aus Palma lernen kann.
Genau.
Nein, heute geht's um einen alten Kumpel Elon Musk, denn wie ihr alle wisst, ist er jetzt gerade in dieser Sekunde dabei, genug Geld vom Konto abzuheben,
ja,
um Twitter zu kaufen.
Ich meine, der ist ja verrückt.
Völlig verrückt, ne? Als es so vor einer Woche oder 10 Tagen zum allerersten Mal die Runde machte, habe ich laut gelacht und dachte mir, ja, man kann es ja mal probieren. Und es fühlte sich auch gar nicht so richtig nach Ernst an. Aber er hat ernst gemacht. Heute Morgen habe ich es noch in der Süddeutschen gelesen. Für 44 Milliarden Dollar ist er kurz davor, Twitter zu kaufen. Er selber hat, so kolportiert man, 250 Milliarden, allerdings in Tesla-Aktien. Also der hat es ja nicht in bar rumliegen. Entsprechend war es jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen anstrengend für ihn, die Kohle aufzutreiben. Denn er hat mit vielen Banken gesprochen, mit vielen Investoren gesprochen, mit diversesten Menschen, von denen er sich Geld leihen muss, um so ein Ding dann halt auch über die Bühne zu bekommen, denn die Aktionäre wollen ja ausbezahlt werden.
Jo.
Ne? Mhm. Und fand ich ganz witzig, für die wichtigen Geldgeber hat er sogar einen Videocall gemacht. Die anderen mussten sich mit einer PowerPoint-Präsentation und seinem Team begnügen. Und er hat da wirklich mit Gott und der Welt gesprochen und ist jetzt wohl tatsächlich so aufgestellt, dass er Twitter kaufen kann. Nicht schlecht.
Wow.
Kannte man ja tatsächlich so auch noch gar nicht in der Vergangenheit. Also mir ist ehrlicherweise niemand bewusst, der auf dem Level eine derart große Plattform für so viel Geld gekauft hat.
Als Einzelperson.
Ja.
Nicht also, so Facebook kauft Instagram, sondern Elon Musk kauft Twitter.
Ja. Genau. Und selbst Instagram war im Vergleich zu Twitter echt ein Schnapper.
Mhm.
Und ich glaube, als Zuckerberg das letzte Mal versucht hat, Snapchat zu kaufen oder was, TikTok, weiß ich nicht, ging es auch eher so um 4 Milliarden. Wir sprechen über 44 Milliarden Dollar.
Wahnsinn.
Also eine unglaubliche Zahl. Fun Fact an der Stelle, mehr als 4 Jahre ist es her, da hat Elon Musk noch selbst über eine Twitter-Übernahme gewitzelt, natürlich auf Twitter, wo sonst. Er hat nämlich geschrieben, ich liebe Twitter, woraufhin ein Podcast-Host geantwortet hat, dann kauf es doch. Daraufhin hat Elon gefragt, wie viel kostet es? Und postete ein Emoji mit lächelndem Gesicht, das auf dem Kopf steht. Wir alle kennen es. Wir posten es in der Regel zu anderen Anlässen, nicht wenn wir kurz davor sind, Twitter zu kaufen. Also wir spulen nach vorne 4 Jahre später. Er macht es tatsächlich wahr. Und die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Natürlich, ne, wenn eine Privatperson und dann noch ein derartiges enfant terrible Twitter kauft, dann geht das natürlich gegebenenfalls auf Kosten der Meinungsfreiheit. Und der Autor, den ihr sicherlich alle kennt, David Rothkopf, schrieb mit Bezug auf die Top-Liste von Forbes aus dem Vorjahr, also aus dem Jahr 2021, weil 22 gibt's noch nicht, wem eigentlich was gehört. Und er schrieb, der reichste Mann in den USA, Jeff Bezos, ist Eigentümer der Washington Post. Mhm. Die Nummer 2 der Liste, Musk besitzt jetzt bald Twitter. Die Nummer 3 ist Eigentümer von Facebook. Die Nummern 5 und 6 haben Google gegründet. Die Nummern 4 und 9 haben Microsoft gegründet. Und Platz 10 ist Eigentümer von Bloomberg. Also die Top 10 der reichsten Menschen der Welt ownen Publisher oder mindestens mal Plattformen, Kanäle, Tools, Social Software Media. Etc. Mhm. Und er sagt dann eben dazu, Redefreiheit, das musst du entscheiden. Natürlich mit einem Augenzwinkern und mit einem kritischen Hinterton. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn wie ihr mich kennt, bin ich immer auf der Jagd nach Tipps, wie man noch erfolgreicher werden kann. Und ich bin natürlich auf der Suche nach dem Musk-Code. Ist klar, ne? Denn der Bündel muss natürlich den Musk-Code irgendwie verstehen und im besten Fall auch direkt aufnehmen. Deswegen habe ich versucht herauszufinden, was macht dieses Enfant Terrible aus? Und als hätte ich geahnt, dass da was passiert, habe ich mir in Palmer, um da wieder die Brücke zu schlagen, das Buch bzw. die Biografie von Elon Musk reingezogen, nämlich Elon Musk, wie Elon Musk die Welt verändert. Ganz bescheidener Titel auch. Und ich möchte euch mitnehmen in Kapitel 4. In Kapitel 4 geht es nämlich um das erste Startup. Passenderweise hieß auch das Kapitel genauso, das erste Startup. Und wir bewegen uns zurück ins Jahr 1995. Er war damals mit seinem Bruder unterwegs, kleiner Roadtrip durch die USA. Er war inzwischen auch schon Anfang, Mitte 20, also nicht so ein Typ, der schon mit 14, 15 irgendwie Kreise um uns dreht. Fand ich erstmal sympathisch, weil normalerweise rege ich mich immer tierisch auf, wenn ich feststelle, dass 14-Jährige schon 8-mal so große Unternehmen gegründet haben wie Tobias und ich. Und 1995 war es dann eben soweit. Er gründete mit seinem Bruder Global Link Information Network. Kennt natürlich niemand von uns, auch wenn Joanna nickt. Wurde später in SIP2 umbenannt. Vielleicht haben das noch Menschen auf dem Schirm. Hat er, wie gesagt, mit seinem Bruder gemacht. War im Prinzip gelbe Seiten fürs Internet. Ne? Eine Mischung aus Google Maps und Yelp. Und es ging darum, Internet war neu, niemand hat das Internet verstanden, schon gar nicht irgendwie kleine KMUs. Und er hat gesagt, wir machen jetzt hier einen Verzeichnisdienst für Restaurants, Kleidungsläden, Friseure und Co. Und er erklärte das Konzept häufig mit einer Pizza und sagte, O-Ton, jeder habe das Recht, den Standort des am nächsten gelegenen Italieners zu erfahren, inklusive exakter Wegbeschreibung. Also das war im Prinzip so ein bisschen sein Pitch. Das hat bei seinem Vater schon mal gezündet, denn der Vater hat ihm Geld geliehen, $28.000. Mit diesen $28.000, die wahrscheinlich 1995 für die Familie auch eine Stange Geld waren, legten die beiden Jungs dann los. Einraumbüro, 6x9 Meter, kein Aufzug, Toiletten immer verstopft, kein Internet. Internet gab es aus dem Raum drunter. Das heißt, die haben tatsächlich ein Loch in die Decke gebohrt, also Decke nach unten, und haben dann quasi vom Untermieter im wahrsten Sinne des Wortes ein Kabel hochlegen lassen, damit sie Internet hatten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 1995, ja. Da lag nicht überall VDSL oder Glasfaser. Und die beiden lebten im Büro, denn Kohle für eine Wohnung gab es nicht. Ja, also man lebt im Büro, duschen war in der Jugendherberge und Essen gab es 4x am Tag bei Jack in the Box. Ja, Jack in the Box finde ich immerhin schon mal nicht komplett verkehrt. Und der erste Mitarbeiter erinnert sich in diesem Buch tatsächlich an die damalige Zeit und sagte, O-Ton, Musk schien das Büro nie zu verlassen.
Ja, weil auch seine Wohnung, ne?
Genau, einem Hund nicht unähnlich schlief er auf einem Knautschsack neben seinem Schreibtisch. Ich kam fast jeden Tag um 7.30 Uhr oder 8 Uhr ins Büro und dann sah ich ihn dort auf dem Sack schlafen. Geduscht hat er vielleicht am Wochenende, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und Musk bat damals tatsächlich die ersten Mitarbeiter, ihn immer kurz zu treten, wenn sie kamen, denn dann wachte er auf und fing wieder an zu arbeiten.
So stellst du dir Mitarbeiter vor, oder?
Großartig. Genial. Klar, man wird morgens um 7.30 Uhr getreten, nachdem man 3 Stunden auf seinem Schlafsack gepennt hat und macht dann einfach weiter. Fand ich erstmal bemerkenswert, weil wir reden hier immer noch über Elon Musk, diesen PayPal, Tesla, SpaceX, jetzt Twitter-Typen, wo wir alle denken, ey, wie macht der das? Ja, naja,
wie kommen wir vom Knautschsack zu, ich kaufe mir jetzt mal eben Twitter, weil ich nichts anderes
verrückt
zu tun habe?
Ich finde aber immer wieder spannend, sich vor Augen zu führen, wo Menschen herkommen und was diese Menschen irgendwann auch mal geleistet haben. Also nicht, dass er heute nichts mehr leistet, aber der Typ hat halt nicht gepennt, nicht geduscht, hatte eine verstopfte Toilette und war dann halt jeden Tag irgendwie am Ballern. Und ich habe das Gefühl, gerade mit Blick auf die jüngeren Menschen und die aktuelle Mentalität in der Arbeitswelt, sollte man da nochmal drauf hinweisen, dass all diese Menschen oder viele der Menschen, die heute so erfolgreich sind und die vor allem self-made erfolgreich sind, dafür auch echt viel gearbeitet haben. Also manchmal, wenn ich Podcasts höre oder Zeitungen lese, habe ich das Gefühl, es wird so getan, als fällt das alles irgendwie vom Himmel. Mhm. Und Work-Life-Balance und bam, bam, bam und nimm dir nicht zu viel vor und entspann dich und meditiere mal ein bisschen. Und da wird so der Eindruck erweckt, dass man das alles irgendwie so geliefert bekommt. Aber das ist eben nicht der Fall, oder zumindest nicht bei Elon Musk. So, darauf wollte ich aber nicht hinaus. Das war nur so ein kleiner Schwenker. Wo kommt der Kollege eigentlich her? Die erste Zeit bei Zip2 war nicht so richtig erfolgreich, ja, weil Werbung im Internet und dann noch in einem Verzeichnisdienst, weil dieser Verzeichnisdienst musste sich ja irgendwie finanzieren, hat damals nicht so richtig gezündet als Idee, ne? Also sie sind dann auf große Shoppingtour gegangen und haben halt immer zu hören bekommen, also Werbung im Internet, das ist ja so ziemlich die blödeste Idee, die sie je gehört haben. auch wiederum witzig, ne? Also auch da erstmal auf Widerstände gestoßen, 1995, und so ging es dann mehr oder weniger weiter. Und dann kommt die Stelle, von der ich glaube, dass sie uns den Musk-Code verrät. Und deswegen werde ich an der Stelle einmal kurz das Buch zücken, aka Kindle, und euch hier auf zwei Seiten mitnehmen. Dafür müsste ich den Kindle einmal kurz entsperren. Ihr seid alle live dabei. Und dann lesen wir mal rein. Was den Optimismus der Mitarbeiter am Leben erhielt, waren die ständigen Verbesserungen von Musk an der Zip2-Software. Von einer reinen Konzeptstudie hatte er den Dienst zu einem echten Produkt entwickelt, das tatsächlich genutzt und vorgeführt werden konnte. Als geschickten Marketingtrick versuchten die Musk-Brüder, ihren Webdienst bedeutender aussehen zu lassen, indem sie ihm eine imposante physische Erscheinung gaben. Musk baute ein riesiges Gehäuse um einen normalen PC herum und montierte ihn auf einem Gestell mit Rädern. Wenn dann mögliche Investoren vorbeikamen, machte Musk eine Show daraus, diese scheinbar riesige Maschine hereinzurollen. Sollte der Eindruck erweckt werden, Zip2 laufe auf einem Supercomputer. Die Investoren fanden das beeindruckend, sagte Kimball, sein damaliger Partner. Und Heilmann fiel außerdem auf, dass sie die sklavische Ergebenheit von Musk für das Unternehmen schätzten, also die Investoren. Mhm. Schon damals, als er im Prinzip noch eine College-Jacke oder ein College-Junge mit Pickeln war, hatte Elon diesen Antrieb, dass diese Sache, was immer sie war, gemacht werden musste und dass er, wenn er sie nicht machen würde, den Anschluss verpassen würde, sagte er. Ich glaube, das haben die Wagniskapitalgeber erkannt, dass er bereit war, seine Existenz auf den Aufbau dieser Plattform zu verwetten. Und dann abschließend, ziemlich genau so äußerte sich Musk gegenüber einem Kapitalgeber auch selbst. Zitat Elon Musk: Ich habe die Mentalität wie ein Samurai. Ich würde lieber Selbstmord begehen als scheitern. Elon Musk im Jahr 1995 mit der Mentalität eines Samurai. Sehr martialisch. Mhm. Ja, ich habe dann natürlich nochmal gegoogelt, Mentalität eines Samurai. Was meint er denn wohl? Wir können uns natürlich alle erinnern, der Seppuku, glaube nicht, dass ich es richtig ausspreche, bezeichnet eine ritualisierte Art des männlichen Suizids, die etwa ab der Mitte des 12. Jahrhunderts in Japan innerhalb der Schicht der Samurai verbreitet war. Ein Mann, der wegen einer Pflichtverletzung sein Gesicht verloren hatte, konnte durch Seppuku die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Also ihr habt das sicherlich alle schon mal gesehen, mhm, mindestens in Hollywood-Filmen. Du hast dieses riesen Samurai-Schwert und rammst es dir in den Bauch und dann geht's von links nach rechts nach oben und du bringst dich selber um, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Das vielleicht nur als kurze Randnotiz, was die Mentalität des Samurai sein könnte oder ist. So, was bedeutet das jetzt? Ich habe das mal interpretiert in sich der Sache vollständig unterordnen und sich dafür aufopfern. Einfach mal so als krassen Gegenentwurf zu den letzten inzwischen 93 Folgen, wo es ja auch häufig darum ging, dass diese Art und Weise der Herangehensweise vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Hab mir auch notiert, also klingt nach dem kompletten Gegenentwurf zu vielen Theorien der 2022er. Aber diese Theorie funktioniert scheinbar immer noch, denn wir reden ja nicht von irgendwie einem Typen, der vor 50 Jahren gelebt hat oder von den goldenen 90ern, sondern wir reden ja von Elon Musk, der jetzt gerade dabei ist, Twitter zu kaufen. Und das finde ich immer wichtig, dem Ganzen auch Kontext zu geben. Und für mich das Learning, der Erfolg von Elon Musk zeigt, dass das völlige Aufopfern für den Beruf und kompromissloses Verfolgen der eigenen Vision auch 2022 noch zu Erfolg führt. Punkt. Klammer auf. Kollateralschäden inkludiert, die können wir jetzt alle in der Breite sicherlich aufführen, gesundheitlich, privat, mental etc. Aber wenn ich Elon so sehe oder von ihm lese oder von ihm höre, habe ich nicht das Gefühl, dieser Mensch wäre unglücklich.
Boah, das heißt aber sehr schwierig per Ferndiagnose.
Ja, aber glaube ich, definitiv. Kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv, aber ich habe ihn bis jetzt nicht als schwer depressiven, mental geschassten, körperlich fertigen Menschen abgespeichert. Aber darüber möchte ich ja mit euch diskutieren. Ich erwarte hier zu Recht ganz viel Gegenwind. Böndel hat auf jeden Fall den Musk-Code geknackt, die Mentalität einer Samurai. Ich kann da eine ganze Menge rausziehen. Wie sieht's mit euch aus?
Also erstmal muss ich dir einen Zahn ziehen.
Bitte.
Elon Musk hat mit 12 Jahren ein Computerspiel entwickelt und das dann für 500 US-Dollar an eine Computerzeitschrift verkauft. Also der hat schon sehr früh auch was Geiles gemacht.
Fuck. Okay, ja. Zahn gezogen, aber immerhin 500 Dollar. Ja, okay. Kann ich noch leben.
Ich weiß, aber ja. man fängt klein an, ne?
Definitiv.
Also von daher...
Also ein intelligenter
kleiner
Bursche.
Ein intelligenter, genau. Bursche auf jeden Fall, nichtsdestotrotz von früh an, glaube ich, einfach jemand gewesen, der ganz viel Faszination selber hatte, um Dinge zu entwickeln, zu machen, sich mit Computern zu beschäftigen. Dann hat er auch, du hast jetzt gar nicht so biografisch was gesagt, ich habe nochmal vorhin nachgeschaut.
Das würde ausufern.
Genau, aber der hat halt viel erlebt auch, ne? Also war ja. gefühlt schon 300 Mal verheiratet, hat einige Kinder, hat ein Kind ganz früh zum Beispiel mal verloren auch.
Aber jetzt,
also so ein
jetzt
paar
sind wir
Sachen,
bei den Kollateralschäden.
Ja, genau. Mhm. Nee, aber ich finde es als Hintergrund interessant, warum er vielleicht auch genau in diese Mentalität reingegangen ist, was so ein Samurai vielleicht auch ausmacht.
Aber
ja,
das also war ja 1995, das war ja vor den gescheiterten Ehen. Also er ist ja im Prinzip mit dieser Mentalität gestartet.
Aber da ist er ja immer noch. Also ich meine, sonst wäre er ja gar nicht da.
Darauf will ich ja hinaus.
Ich bin voll bei dir. Also ich wollte gar nicht dagegen reden, sondern einfach, ich wollte dir nur den kleinen Zahn ziehen, das mit 2025 und so, was du am Anfang gesagt hast, dass er erst dann angefangen hat. Er hat schon sehr viel früher angefangen.
Aber er klingt dann auch nicht wie ein glücklicher, ausgeglichener Mensch, zwangsläufig aus der Biografie. Aber das ist ja alles Ferndiagnose.
Genau, super. Ist ja alles interpretativ, was wir hier tun auch, ne?
Bitte.
Zum Teil. Also von
ich habe heute Morgen noch mit Elon gesprochen, der meinte, geht ihm super.
Also ich habe ja Elon mal in Austin gesehen, der war so zugedröhnt auf der Bühne, dass ich gedacht habe, nee, der Kerl kann gar nicht glücklich sein. Aber vielleicht braucht er das auch als Katalysator für den Erfolg. Ne? Darüber können wir auch, glaube ich, eine ganze Folge mal machen.
Es ist ja auch, Erfolg und Glück sind ja auch immer noch vielleicht dann zwei verschiedene Kategorien. Und ja. Ich glaube, wenn du einfach so übertriebenes Business erfolgreich werden willst wie er, wäre es ja schon komisch, wenn man sagen könnte, das hat er geschafft mit 4,5 Stunden Arbeiten am Tag, ganz viel Yoga und hat sich immer liebevoll um seine 4 Kinder gekümmert und war immer ein super Ehemann. Nein, war der wahrscheinlich nicht. Nichts davon. So, ne? Und dadurch ist er halt dann auch so unglaublich erfolgreich geworden. Das glaube ich bestimmt schon. Ob das dann einhergeht mit Glück, geht dann natürlich in einen philosophischen Bereich auch über, ne? Der uns hier natürlich aber auch andauernd beschäftigt in Learnings.
Und so. Voll. Und wir haben ja auch schon an vielen Stellen angebracht, dass Glück immer individuell unterschiedlich ist oder individuell formuliert werden muss. Also ich, für uns drei ist Glück auch was anderes. Ne?
Ja.
So. Ich glaube sogar, dass Elon Musk gar nicht mehr in der Kategorie erfolgreich ist, sondern der ist irgendwie next level. Also da geht's ja jetzt nicht mehr darum, ich habe ein erfolgreiches Unternehmen gegründet oder ich bin Millionär oder ich bin Milliardär, der Typ verändert die Welt. Also wegen dem fliegen wir zum Mars. Ja, wegen dem fahren sehr viele Menschen gerade Elektroautos. Hätte es Tesla nicht gegeben, hätte sich diese Entwicklung wahrscheinlich, These, noch ein paar Monate oder Jahre hinausgezögert, weil Lobby, Verbrenner, bla bla bla. Also der Typ verändert wirklich die Welt. Und ich nutze immer noch tagtäglich PayPal. Ne? Auch das ist ja irgendwie, wird häufig vergessen, aber war ja auch schon Game Changer, wo er dran beteiligt war. Also von dem her, glaube ich, hat er sich einfach der Sache dann auch ein Stück weit unterworfen oder opfert sich für die Sache auf und sagt, okay, vielleicht leide ich sogar drunter, das ist jetzt irgendwie These, und opfer meine Ehen und opfer meine Zeit und opfer meine mentale Konstitution und Gesundheit, bla bla bla, aber die Sache ist mir einfach so wichtig.
So klang das ja auch mit der Analogie zum Samurai. Ich weiß nicht, habt ihr mal Samurai-Bücher gelesen in eurem Leben?
Nein.
Ich habe mal dieses, das kann ich aber, also ich glaube, Seppuku hast du einigermaßen richtig ausgesprochen, aber ich kann definitiv das Buch nicht aussprechen. Das schreibt sich Hagakure. Das kenne ich, weil ich Ghost Dog damals gesehen habe, diesen Jim Jarmusch-Film mit RZA-Soundtrack. Also den muss man, Ghost Dog muss man gucken, das Buch ist auch gut. Und der, so ein Samurai ist ja halt ein Soldat, ne? Und der ist halt zu 100.000% seinem Herren ergeben und dient dem halt eben bis in den Tod, und Ehre steht über allem. Und ne, wenn man halt meint, man hätte sich fehlverhalten, bringt man sich lieber um auf spektakuläre Art und Weise. Ich fand es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass er da gesagt hat, Misserfolg ist keine Option.
So, genau.
Also er wollte auf jeden Fall erfolgreich sein.
Ich begehe lieber Selbstmord als zu scheitern.
Und ich habe mich ja so ein bisschen von so Elon Musk-Fans zu Hater entwickelt über die letzten Jahre und habe früher bei ihm auch immer diese Purpose-Geschichte mit dabei gefeiert. Ja, zum Beispiel bei Tesla. Wir müssen den Planeten retten, wir müssen das Klima retten, also müssen wir wegkommen von den Rohstoffe, die man verbrennt. ihr wisst, was ich meine, ja, ne? So, ja. Und dann kommt man irgendwann beim Elektroauto raus und plötzlich macht es voll Sinn, dass das Ding Flügeltüren hat. Habe ich hier auch schon mal erwähnt, fand ich mal eine super geile Purpose-Geschichte. Und ja, inzwischen zweifle ich auch mehr daran, ob er halt, also ist er halt Überzeugungstäter oder ist er, möchte er einfach aus Ego-Gründen einfach super erfolgreich sein. Vielleicht ist es irgendwo auch beides. So, ich fand es sympathischer, als er sich dem hohen Ziel untergeordnet hat, gefühlt, als wenn er sich dem eigenen Erfolg alles unterordnet.
Ich glaube, er den Anschein macht. Also meiner Meinung nach ist er definitiv Überzeugungstäter, aber nicht immer nur, um die Welt zu retten, sondern weil er Dinge sieht, die deutlich besser gehen. Und dann ist es gegen seinen eigenen Anspruch, die so zu akzeptieren. Mhm. Also Zahlungsdienstleistungen sind richtig Schrott, lass uns mal PayPal machen. Also damit hat er jetzt auch nicht die Welt verbessern wollen, sondern hat das einfach gesehen, genommen und gesagt, das geht deutlich geiler. Mhm. Raumfahrt, gleiches Thema, Autos, gleiches Thema. Und jetzt macht das halt irgendwie wahrscheinlich mit Twitter. Das ist einfach, er sieht einfach Dinge, stellt fest, da sind noch locker 50% drin und macht die halt einfach.
Und das gehört bestimmt zu seiner Erfolgsformel, dass ihm das dann wichtiger ist als alles andere im Leben. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Und ich denke auch, dass extremer Erfolg erfordert irgendwie auch extreme Maßnahmen, extremes Verhalten. Und er wird, also wundert einen ja nicht. Es gibt ja auch immer viele Legendenbildungen in so Biografien. Aber wenn der dann im Büro geschlafen haben soll, ja, natürlich. Also wäre ja komisch, wie gesagt, wenn er nur 4,5 Stunden am Tag gearbeitet hätte. Das wäre die spektakuläre Biografie eigentlich.
Das würde ich aber jetzt gerne hinterfragen, weil das finde ich super interessant, ehrlicherweise. Diese Hypothese im Endeffekt. Also zu sagen, das, was wir jetzt alle sagen, du musst so super leidenschaftlich sein und dich voll aufopfern.
Nee, du musst nicht.
Nee, ich sag jetzt mal, übertrieben gesagt. Also um diesen Erfolg zu haben, weil das ist, glaube ich, oft die Diskussion gewesen, kenne ich auch aus meinem privaten und beruflichen Leben, weil ich immer gesagt habe, ey, ich muss dafür brennen und ich liebe meinen Job und ich habe immer meinen Job geliebt, egal wie ausgebrannt ich war. Ich habe immer das gemacht, was ich geil fand, ja, so. Und dann gab es aber auch Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, ja, aber das braucht es eigentlich gar nicht. Also du musst nicht alles in deinem Job total geil finden und die Leidenschaft haben. Du kannst auch erfolgreich sein, wenn du nicht irgendwie mit 100% in deinem Herz da drin bist und deinem Kopf so. Und das sind ja Menschen, so ein Musk, würde ich sagen, der ist komplett drin, also komplett drin, ja, also der ist nicht nur mit einem Bein drin, sondern der ist komplett drin. Und das fände ich aber interessant, mit euch auch nochmal zu diskutieren jetzt, wie seht ihr das? Glaubt ihr das, dass es beides geht? Weil wir sind ja schon auch eher, wenn ich so in unsere Runde gucke, schon eher die Verfechter, die sagen, hey, all in, ne, und dann wirst du erfolgreich irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, da waren gerade zwei Punkte in deiner Ausführung drin. Das eine ist, ich muss dafür brennen und davon bin ich zu 110% überzeugt. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass man in einer Sache, für die man nicht brennt, außergewöhnlich gut werden kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann gut werden, aber besser als andere, wenn man nicht dafür brennt, schwer bis unmöglich.
Glaube ich zum Beispiel auch nicht.
Außer man hat irgendwie ein absolutes Talent, keine Ahnung, man wird als glorreicher Tennisspieler geboren und hat eigentlich keinen Bock auf Tennis, aber zerstört alle auf dem Feld.
Glaube ich auch nicht.
Aber es gibt ja verschiedene Aspekte da drin.
Zeig mir den Tennisspieler, um einfach noch den zweiten Punkt zu bringen und dann direkt an dich. Da geht's erstmal um persönliche Affinität und Leidenschaft. Da lasse ich nichts drankommen. Und das andere ist, du musst viel Zeit und Energie investieren, Klammer auf, dein Leben zur Hölle machen, Klammer zu, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, es gibt auch Gegenbeispiele, die das auf anderem Wege geschafft haben. Aber, und das finde ich das Entscheidende, dass das eine mit dem anderen zusammenspielt. Weil ich glaube nicht, dass wenn man Elon Musk heute fragt, dass er sagt, dass damals war eine beschissene Zeit und ich habe mich gequält und ich habe nicht geduscht und ich habe nicht geschlafen, sondern der sagt wahrscheinlich, das war die beste Zeit seines Lebens, weil er dafür gebrannt hat, weil er sich selbst verwirklichen konnte, weil er diesen Code programmiert hat und bam, 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 bam und damit letztendlich die Welt verändert hat. Und ich glaube, wenn man das schafft, wenn man diesen Sweet Spot trifft, wo man so leidenschaftlich an etwas arbeitet, dass es einem eben nicht mehr wie Arbeit und Qual und Zeitaufwand und Dings vorkommt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Aber das ist genau die Schnittmenge und die muss man finden. Sobald man an irgendetwas sitzt, egal ob im privaten oder im beruflichen, und da keinen Spaß dran hat, dann ist es auch egal, ob es 11 Uhr ist, 15 Uhr ist oder 3 Uhr in der Nacht, dann musst du das ändern. Du finde Dinge, die du auch nachts um 3 noch gerne machst.
Klar. Ja.
Die Menge ist auf jeden Fall nicht alles und nicht der entscheidendste Faktor. Also wenn alles passt, wenn alle anderen Parameter stimmen und du happy in der Situation bist und super motiviert bist und dann hast du halt einfach viel zu tun. Mich stört es nicht, viel zu tun zu haben. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das Ding, das, was einen eher fertig machen kann, sind dann wahrscheinlich eher andere Faktoren, so die dann entscheiden, ob du damit dann auch glücklich bist oder unglücklich bist. So ein Elon Musk wird bestimmt auch, also erstmal, wir reden hier über einen absoluten Ausnahmedude da natürlich, ne, findet sich in der Geschichte wenig Leute, die so reich geworden sind wie er und so mächtig geworden geworden sind wie er.
Noch nicht. Philipp kommt ja noch irgendwann.
Ich bin da am besten Weg. Aber ich weiß gar nicht, ob das so wenige sind. Wenn wir uns die Top 10 angucken, die wir gerade besprochen haben, egal ob es ein Jeff Bezos ist, ob es Elon Musk ist, ob es Bill Gates ist und die anderen Dudes, die haben ja alle so angefangen. Die haben
aber
alle
auch gesagt, es sind jetzt 10, 20 von Milliarden von Menschen.
Ja, ja, gut, aber es sind die 10 reichsten Menschen der Welt. So, ja. Also von denen hat ja bisher noch niemand die 4-Stunden-Woche praktiziert, um mal den Gegenentwurf zu bringen. Ja? Und das ist halt immer noch so, woran ich persönlich mich klammer, N gleich 1, Philipp Bündel, wo ich mir denke, okay, die Top 10, die 10 der reichsten 10, ohne dass das ein Ziel sein muss, haben so angefangen und so geballert. So, vielleicht sind wir in 10 Jahren an der gleichen Stelle und gucken uns die Top 10 an und plötzlich sind da nur noch Menschen, die irgendwie digitale Nomaden waren, 4 Stunden die Woche gearbeitet haben und es alles irgendwie anders lief. Maybe.
Meinst du dann aber, dass sie... Ja, okay, also wie gesagt, ich glaube schon, dass wir für einen extremen Erfolg, also um zum Beispiel einer der 10 erfolgreichsten von Milliarden von Menschen zu werden, auch extreme Maßnahmen brauchst und viel wenig Platz für Golden Red Reaver hast in deinem Leben. So, inwiefern diese Leute auch noch einen Ausgleich haben, um dir das als Marathon durchhalten zu können, das wäre halt auch noch spannend dabei. Ne? Ob es Gegenbeispiele gibt, keine Ahnung, ob Warren Buffett nur 4 Stunden am Tag arbeitet oder ob es irgendeinen gibt, der das so gemacht hat. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die Menge an Arbeit oder die Zeit, die man investiert, nicht unbedingt der entscheidendste Faktor sein muss. Man kann wahrscheinlich auch einen Job haben, der nur 3 Stunden am Tag dauert, aber einen extremst unglücklich macht, weil diese 3 Stunden immer die Hölle sind. Und man kann was anderes machen, das macht man 10 Stunden am Tag, aber es macht so viel Bock, man fühlt sich danach einfach geil und feiert, was man an dem Tag geschafft hat. So, weißt du? Also.
Ja, und ich glaube auch, es kommt auf die Phase in deinem Leben an, ne? Also ich glaube, wenn du in den 20ern steckst, dann nochmal mehr weg, als wenn du in den 50ern oder 60ern irgendwie unterwegs bist. Wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, Bill Gates, der sicherlich sein Leben lang auch immer wahnsinnig viel gearbeitet hat, der räumt sich Denkwochen ein im Jahr, ne? Wo der wirklich sagt, da mache ich gar nichts, ja, Handy aus und Rechner aus und alles aus. Und ich glaube schon, dass wenn du auch diese Leute fragst, dass es was Ähnliches in irgendeiner Form gibt oder irgendein Ritual oder irgendwas.
Haben viele auch.
Mit Sicherheit. Ja, oder Sport ist ja auch oft ein ganz großes Thema.
Aber Bill Gates hat
so
das
weiter
gemacht, nachdem Microsoft lief.
Nee, immer. Ja.
Nein, hat auch er nicht
früher
immer gemacht.
Hat er früher.
Als er angefangen hat in der Garage, hatte der Denkwochen, seid ihr sicher?
Das war jetzt mal die Story,
Stunden,
oder? Dass das von Anfang an das irgendwie,
oder? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das redet man sich im Jahre 2022 auch gerne ein und schön, weil man diese innere Sehnsucht danach hat. Ich glaube, es ist nicht in der Realität abzubilden.
Ich glaube, das stand in dem Buch, was Johanna auf jeden Fall vorgestellt hat, dass er selbst zu den Zeiten, ich weiß nicht mal, was da war, wo irgendein Kauf stattfand, aber selbst zu den heftigsten Zeiten hätte er das immer durchgezogen, diese Denkwochen halt einzulegen und diese Pausen halt einzulegen. Mhm.
Vielleicht ist es aber so, wenn man, klar, es ist immer einfacher im Rückschluss zu sagen, da habe ich damals das auch gemacht. Vielleicht war das aber auch einfach Inspiration, ja, die wir vielleicht unter Arbeit irgendwie gepackt hätten, die aber im Nachhinein für ihn wie eine Art Denktag oder sowas zählen. Ne? Also vielleicht war es sowas.
Das hat ja auch was mit Arbeit zu tun. Ja. Also es war ja jetzt auch nicht nur, hey, ich chille und sauf von morgens bis abends, weil man braucht ja auch mal irgendwie, also der hat ja da über Dinge nachgedacht, gelesen und der wird ja was daraus mitgebracht haben. Der hat das ja auch voll als konstruktiv und produktiv gesehen und für sich selber verbucht. So, und wird das ja auch da rausgezogen haben. Ja?
Und das ist entscheidend, glaube ich. Ne? Es geht darum, immer produktiv zu sein und dann auch aus so einer Woche oder einem Monat oder gar einem Jahr entsprechende Resultate und Ergebnisse mitzubringen und das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und ich glaube, das ist zumindest meine Botschaft für diese Folge an die Menschen da draußen, die sich vielleicht die eine oder andere Folge auch von Learnings angehört haben oder von anderen Podcasts und denken, Mensch, warum kriege ich das denn nicht hin? Auch der Weg des Elon Musk, der Weg des Samurais, der Weg des Aufopferns hat in diesem Jahrzehnt noch seine Berechtigung. Und man muss dann einfach für sich selber definieren, kann ich diesen Weg gehen, möchte ich diesen Weg gehen? Aber es ist kein schlechter Weg.
Ist es mir das wert?
Ja, genau. Ja, und einfach, ey, wenn man was erreichen will, dann muss man halt reinklotzen. Punkt. Ganz ehrlich. Also, dann muss man halt seinen Arsch hochkriegen, ja, und vielleicht einfach nur mal 2 Stunden nachts pennen, dann ist das einfach so, ne? Also, ich glaube, es ist wichtig, einen Ausgleich zu haben. Es ist wichtig, das nicht zu erwarten, gerade als Führungskraft, ne, zu sagen, aber das muss, ja, also habe ich alles erlebt in Onboardings, wo Leute gesagt haben, aber wir haben hier 18-Stunden-Tage, ja, so, ey, sorry, aber sowas geht gar nicht, ja. So, aber ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, bin ich voll bei dir auch, Philipp, dass du einfach Gas geben musst.
Gerade als Gründer.
Punkt, ne? Ganz einfach.
Also da muss man auch nochmal differenzieren zwischen, hast du den Laden gegründet oder stehst du an der Spitze in Anführungsstrichen? Oder
ja, als Gründer, ne? Aber egal, ob du Gründer bist oder nicht, also auch wenn du in einem Unternehmen bist oder egal in was für einer Institution du arbeitest, ja, wenn du etwas vorantreiben willst, etwas erfolgreich machen willst und das nicht erst in 15 Jahren, sondern vielleicht in den nächsten 5 Monaten, hat auch was mit eigenem Anspruch vielleicht zu tun oder mit deinen Zielen, die dir gesetzt wurden, dann kommst du gar nicht drum herum, Gas zu geben. Das ist einfach so.
Ohne Einsatz wird es nicht funktionieren, klar. Und welche Auszeiten man einbaut, wie man das hinkriegt, das auch dauerhaft durchziehen zu können, da muss halt jeder selber was finden. Ne? Winston Churchill hat da Holz gehackt und Bill Gates hat seine Denkwoche gemacht. Bei Elon Musk stand gar nichts in der Biografie eigentlich in diese Richtung
drin. Habe ich nichts gefunden, der Holz hat nur geballert. Das war mal Jack in the Box.
Okay. Genau, Lieben. Ja, wir sind schon wieder hier am Ende.
Wir machen den Deckel drauf.
Ja, richtig.
Kauft euch alle diese Biografie, wie ich finde, sehr inspirierend. Verfolgt weiter, ob er Twitter kauft oder nicht. Und ich glaube, selbst wenn er Twitter kauft, da werden noch so viele geile Companies von diesem Typen kommen in den nächsten 10, 15 Jahren. Ja. Wie ihr merkt, ich bin Riesenfan. Und in diesem Sinne, danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über Elon zu sprechen.
Schön, dass du mal wieder dabei warst.
Ja, gerne, gerne. Und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch.
Yes. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.